Deutschlandfunk Interview.
Gute Bildung ist das Fundament für ein gutes Leben und für eine gute Zukunft unseres Landes. Bildung muss uns jeder Anstrengung wert sein. So wird Bildungsministerin Anja Karliczek zitiert, anlässlich des gestern von ihr vorgestellten Bildungsberichts 2020. Dieser machte dann aber eben auch deutlich, wie sehr Bildung von der sozialen Herkunft abhängt. Zwar stehen auch ein paar positive Zahlen drin, etwa, dass mehr Geld ausgegeben wurde für die Bildung. Es liegt aber auch daran, dass insgesamt mehr Menschen Bildung in Anspruch nehmen, etwa wegen gestiegener Geburtenraten. Und es hakt an einigen Stellen. Es gibt zum Beispiel deutlich mehr Schulabgänger ohne Abschluss. Und Digitalisierung bleibt ein großes Problem. Das hat auch die Corona-Krise gezeigt. Corona natürlich außerdem ein Einschnitt für die Kontinuität der Beschulung. Da ging in den vergangenen Monaten lange nichts. Regelbetrieb vor den Sommerferien kam kaum zustande. Den peilen Bund und Länder jetzt aber ganz klar für nach den Sommerferien an. Die Pandemie hat vieles durcheinander geworfen und was sich daraus und auch aus dem vorliegenden Bericht für Arbeitsaufträge ergeben, das kann ich jetzt mit Anne Slivka besprechen, Professorin am Institut für Bildungswissenschaften der Universität Heidelberg. Einen schönen guten Morgen, Frau Slivka.
Ja, guten Morgen.
Der Bildungsbericht fällt ja eher durchwachsen aus, auch mit so mancher Sorgenfalte auf der Stirn, wenn man ihn liest. Ist das auch Ihre Bilanz, wenn Sie sich die groben Ergebnisse anschauen?
Ja, der Bildungsbericht bietet ja in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme des Bildungssystems sozusagen vor Corona. Da werden ja keine eigenen Daten erhoben, sondern Daten von vielen Stellen zusammengeführt. Und insofern hat man da wirklich jetzt ein sehr gutes Bild unseres Bildungssystems vor der Corona-Krise. Und er bietet positive und negative Nachrichten aus meiner Sicht, also nach meiner Lektüre. Sie haben es schon erwähnt, Schulabgänger ohne Abschluss haben zugenommen von 5,8% 2014 auf 6,8% 2018. Das ist also ein negativer Trend. Mhm. Und insgesamt muss man sagen, ist die Gruppe an Menschen mit einem sehr niedrigen Bildungsstand zu groß in Deutschland. Auch im internationalen Vergleich, das wissen wir auch aus anderen Studien. 10% der Menschen in Deutschland haben gar keinen Berufsabschluss. Und wir gehen jetzt davon aus, auch aus anderen Studien, dass wir von einer Risikogruppe von 20-25% sprechen müssen, die sehr stark bildungsbenachteiligt sind.
Wenn ich da mal anknüpfen darf, das klingt für mich nach einer sehr negativen Bestandsaufnahme, die wahrscheinlich durch Corona und die bedingten Schulausfälle nicht besser wird, oder?
Das kann man so sagen. Also die positive Nachricht des Berichts ist ja, das zeigt ja auch an mehreren Stellen, dass das Schulsystem insgesamt durchlässiger geworden ist. Es wechseln mehr Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule auf Schularten mit mehreren Bildungsabschlüssen und machen dann auch entsprechend höhere Bildungsabschlüsse. Aber natürlich hat Corona die Probleme unseres Bildungssystems jetzt viel sichtbarer gemacht. Also auch für Menschen, die mit diesen Daten nicht so vertraut sind, sind diese Probleme jetzt sehr deutlich geworden. Insofern bietet das auch eine Chance, aus meiner Sicht jetzt zum Aufwachen und tatsächlich zum Handeln und auch einen klaren Auftrag zu handeln.
Mhm. Wo würden Sie diesen Auftrag am ehesten sehen und wie ihn erfüllen?
Ja, ich denke, es gibt mehrere Dinge, die jetzt geschehen müssen. Aus meiner Sicht muss die Kita als Bildungsinstitution viel stärker ausgebaut werden, also wirklich weg von der Betreuung hin zur Bildung, auch mit verbindlichen Bildungsstandards schon in der Kita. Je früher man anfängt, desto besser für die Gruppe der Menschen, die aus familiärer Herkunft her sehr stark benachteiligt sind. Also da geht es vor allem um die Kita und die Grundschule, die verstärkt da sozusagen Bildung ermöglichen müssen. Es muss Standards geben für die Ausstattung der Schulen im Kontext der Digitalisierung. Das hat der Bericht ja auch sehr deutlich gezeigt. Nur 2% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben die höchsten digitalen Kompetenzen und 33% haben extrem niedrige digitale Kompetenzen. Wenn man dann sieht, dass der Arbeitsmarkt der Zukunft sehr stark von diesen digitalen Kompetenzen abhängt, dann muss man sagen, eine große Gruppe der Schülerinnen und Schüler sind abgehängt. Und vor Corona haben eben 23% der Schülerinnen und Schüler gesagt, dass sie digitale Medien im Unterricht nutzen. Das ist im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig. Mhm. Und das hat die Corona-Krise jetzt natürlich auch offengelegt. Die Schulen waren schlicht nicht vorbereitet auf diese Situation.
Mhm. Jetzt ist ja der Plan der Bundesbildungsministerin wie aber auch der LandesbildungsministerInnen nach den Sommerferien wieder in den regulären Schulbetrieb überzugehen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Kann man jetzt nach all dem, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, einfach nahtlos weitermachen mit dem nächsten Schuljahr?
Ja, das ganz sicher nicht. Also ich verfolge ja auch die internationalen Entwicklungen und alle Bildungssysteme weltweit bereiten sich auf ein sehr, sehr ungewöhnliches Schuljahr vor. Überall werden gerade Pläne gemacht. Das ist ja keine Situation, die nur in Deutschland vorliegt. Es ist wirklich jetzt die Zeit, über den Sommer auch in den Ministerien die Handlungspläne zu erstellen für das nächste Schuljahr. Und Gütersloh hat ja jetzt deutlich gezeigt, dass es jederzeit auch regional, ich denke nicht mehr in der gesamten Fläche der Bundesrepublik, aber doch eben lokal oder regional zu sofortigen Schulschließungen und Kitaschließungen kommen kann. Und darauf muss man sich vorbereiten. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass die digitale Ausstattung mit den Geräten da sein muss. Auch in den Familien müssen die digitalen Endgeräte vorlegen. Und die Phasen des Online-Lernens und die Phasen des Präsenzlernens müssen sehr viel besser aufeinander abgestimmt sein als bisher.
Also da sehr, sehr viel Organisatorisches. Muss man unter Umständen auch tatsächlich nochmal eine Bestandsaufnahme machen bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern, was da vielleicht in den vergangenen Monaten auch an Lernlücken, an Wissenslücken entstanden ist?
Ja, das ist ja ohnehin etwas, was wir Bildungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon seit einiger Zeit fordern, nämlich einen deutlichen Ausbau der Diagnostik und eine auf die Lernstandsdiagnostik abgestimmte Förderung, also sogenannte Förderketten. Und jetzt ist die Zeit, das auf jeden Fall einzuleiten. Das ist jetzt nicht ganz trivial. Wir stellen uns da vor allem eine digitale Diagnostik vor, also zum Beispiel mit Tablets, wo man die Kinder relativ schnell mit Hilfe von Tablets testen kann, um in Kernbereichen der Bildung, wie zum Beispiel Deutsch und Mathematik, zu sehen, wo sie gerade stehen, was sie können, was sie noch nicht können, um dann ganz gezielt zu fördern. Ja, und das setzt ja jetzt auch ein durch die Ferienakademien, die viele Bundesländer jetzt planen. Und ich denke, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem man das verstetigen muss. Denn wir wissen ja schon seit der ersten PISA-Studie, dass wir eine sehr große Risikogruppe haben. Und Diagnostik und Förderung ist die Antwort darauf. Das zeigen uns auch die internationalen Systeme, die eben das geschafft haben, diese Risikogruppe zu minimieren, wie zum Beispiel das kanadische Schulsystem.
Das setzt dann aber auch voraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend ausgestattet sind, a, mit Kompetenzen und b, dass es auch genügend von ihnen gibt, um tatsächlich mit den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler umgehen zu können.
Ja, genau. Also ausgestattet mit Kompetenzen. Wir brauchen klare Standards für die Lehreraus- und Fortbildung. Ausgestattet mit technischen Geräten. Also auch die Lehrkräfte benötigen technische Geräte. Das ist mittlerweile übrigens auch internationaler Standard, muss man sagen, zumindest in den Bildungssystemen, mit denen wir uns gerne vergleichen. Und natürlich brauchen wir ausreichend Lehrkräfte. Und jetzt ist die Zeit, um eine Lehrkräftereserve aufzubauen. Ich denke, auch Studierende, Lehramtsstudierende als Förderkräfte zu gewinnen, die gehören ja häufig eben nicht zur Risikogruppe, weil sie doch jung sind. Das planen auch einige Bundesländer aktuell. Und es geht natürlich auch darum, das Image des Lehrerberufs massiv aufzuwerten. Auch damit haben andere Bildungssysteme große Erfolge. Also Singapur hat das Image des Lehrerberufs einmal komplett umgedreht, hin zu die moderne Wissensprofession des 21. Jahrhunderts. Ja, und das ist natürlich etwas, was auch attraktiv sein kann. Wenn da noch die Ausstattung des Arbeitsplatzes stimmt, dann ist das ein gutes Paket.
Anne Slifka war das, Bildungswissenschaftlerin an der Uni Heidelberg. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Ihre Expertise heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Gerne.